Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vertriebskartellrecht to go. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Wir freuen uns, dass wir hier weitermachen dürfen. Ich bin wieder Benedikt Lutz und ich habe tatsächlich jetzt direkt zwei Neuerungen, oder wir haben zwei Neuerungen mitgebracht. Nämlich die erste ist, dass der Podcast einen neuen Co-Host hat. Das ist nämlich der Bastian Müller. Und Bastian, aber stell dich doch einfach mal kurz selbst vor.
Ja, Benedikt, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich jetzt hier an Bord sein darf als Co-Host des neuen Podcast-Formats. Ich bin, wie gesagt, Bastian Müller, Senior Associate im Brüsseler Büro von NÖR und schwerpunktmäßig im Kartellrecht und Vertriebskartellrecht tätig. Und damit einher geht jetzt auch gleich die zweite Neuerung, nämlich, dass wir in Zukunft den zweiten Schwerpunkt auf dem Kartellrecht/Vertriebskartellrecht legen wollen. Und deshalb auch, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, die Änderung des Namens zu Vertriebskartellrecht to go.
Genau. Das ist quasi die zweite Neuerung. Und da werden wir uns sicherlich auch noch ein bisschen dran gewöhnen müssen, aber ich denke, das kriegen wir hin.
Genau. Aber trotzdem wollen wir natürlich Altbewährtes beibehalten. Das heißt, wir werden auch weiterhin Urteile, praxisnahe Entscheidungen vorstellen aus dem Vertriebsrecht, aber auch aus dem Vertriebskartellrecht. Und natürlich behalten wir auch die beliebte Kategorie Shorts bei. Ja, Benedikt, da würde ich sagen, wir starten direkt rein. Wir haben heute zwei spannende Entscheidungen vom EuGH mitgebracht, nämlich einmal Android Auto und Bevers Cars. In der Kategorie Shorts geht es heute um Commercial Courts. Das ist auch besonders praxisrelevant im Moment und fand ich persönlich sehr spannend. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß bei Autos und Käse.
Ja, so ist es. Okay, also das erste Urteil ist das, sagen wir mal, Android Auto Urteil vom EuGH. Das ist eine Entscheidung vom 25. Februar 2025. Das Aktenzeichen ist C233 aus 23. Kommt natürlich in die Shownotes, dass ihr euch das nicht merken müsst. Um es kurz zusammenzufassen, es ging dabei um die Frage, wann die Zugangsverweigerung eines Marktbeherrschers gegenüber einem Dritten zum Zugang zu einer Infrastruktur, einer wesentlichen, wann die missbräuchlich ist nach Artikel 102 AJV, also dem Missbrauchsverbot. Und das Ganze wurde zum EuGH gebracht im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens, im Rahmen dessen sich der EuGH damit beschäftigt, wie EU-Recht ausgelegt wird.
Ah, das klingt schon mal ganz spannend. Und welcher Sachverhalt lag dem zugrunde?
Ja, also deshalb auch Käse und Autos. Das ist jetzt quasi der Autoteil. Google hat ja vor geraumer Zeit, schon eine Weile her, Android Auto eingeführt. Das kennt natürlich jeder wahrscheinlich und jede. Und das ist im Prinzip eine Möglichkeit, wie man aus dem Infotainment des Autos direkt Apps auf den Endgeräten steuert oder anspricht. Und damit das auch möglichst viele App-Anwender oder besser gesagt App-Hersteller eigentlich nutzen können, stellt Google, so habe ich es nach dem Urteil verstanden, eben Templates bereit, mit deren Hilfe man dann quasi seine Applikationen anpassen kann, sodass sie interoperabel sind mit Android Auto. So ist der Gedanke dahinter. Zusammengefasst, natürlich deutlich vereinfacht. Und jetzt kam Enel, das ist ein Anbieter von Ladedienstleistungen und aber auch von Apps, nämlich der App JuicePass im Besonderen, die eben Funktionen zum Aufladen von E-Autos unterstützt oder anbietet, auf Google zu und sagte, wir hätten gerne ein Template, damit unsere App mit Android Auto interoperabel betrieben werden kann. Und das hat Google verweigert, so steht es in der Entscheidung. Dann hat Enel sich beschwert und dann ist die italienische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde auf Google zugegangen, die sah nämlich darin missbräuchliches Verhalten, hat dann sogar auch ein Bußgeld verhängt und das Ganze ist jetzt in der Rechtsmittelinstanz. Es geht also noch weiter. Und die Wettbewerbsbehörde war der Auffassung, dass es missbräuchlich ist, den Zugang hier zu diesen Templates, also durch Google den Zugang zu den Templates zu verweigern oder Templates bereitzustellen, weil darin nämlich eine Behinderung eben der Verfügbarkeit dieser Anwendung JuicePass gesehen werden könnte, die nicht zulässig ist. In diesem Kontext hat jetzt das Rechtsmittelgericht Fragen an den EuGH gestellt, die es als wesentlich erachtet, um eben diesen Fall entscheiden zu können. Und diese Fragen beschäftigen sich eben mit dem Missbrauchstatbestand nach 102 AJV mit der Frage, wann ist eine Zugangsverweigerung missbräuchlich?
Ah, das ist ja interessant. Ich denke mal, das werden eine ganze Menge Fragen gewesen sein. Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Entscheidungen oder Punkte aus den relevanten Fragen dann?
Ja, also es waren in der Tat einige Fragen. Deshalb müssen wir hier auch stark kürzen. Es waren fünf, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wesentlich zusammengefasst ist eigentlich die erste am wichtigsten, so würde ich es jetzt sagen. Und da hat der EuGH ausgelegt, dass das Rechtsmittelgericht wissen wollte, ob es für die Feststellung des Marktmissbrauchs durch einen Marktbeherrscher bei der Frage der Zugangsverweigerung darauf ankommt, dass dieser Zugang zu einer Infrastruktur unerlässlich ist, um auf dem nachgelagerten Markt quasi tätig werden zu können. Also nachgelagerter Markt ist jetzt hier im Prinzip das Anbieten dieser Funktion fürs Aufladen von Elektrofahrzeugen durch diese App. Also ist quasi der Zugang zum Template, die Interoperabilität mit Android Auto unerlässlich für das Tätigwerden auf diesem nachgelagerten Markt. Kommt es darauf an, dass das unerlässlich ist oder nicht? Und da sieht das Rechtsmittelgericht wohl einen Knackpunkt, wenn es die Frage so stellt, vermutlich deshalb, weil es davon ausgeht, dass es eben nicht unerlässlich ist, dieses Template zu haben. Das ist jetzt meine Mutmaßung. Und da hat der EuGH, und das ist das Spannende, entschieden, dass es eben nicht unerlässlich sein muss. Und warum ist das jetzt spannend? Man kennt bei den Zugangsfragen zu wesentlicher Infrastruktur nach 102 AIOV eigentlich so diese Bronner-Doktrin. Also Bronner, ja. Das war eine Entscheidung aus den 90ern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da beschäftigte sich der EuGH eben schon mal mit der Frage, wann ist eine Zugangsverweigerung missbräuchlich? Dabei wird eben festgestellt, dass die Anforderungen sehr hoch liegen. Weil man muss sich das ja so vorstellen, wenn die Zugangsverweigerung missbräuchlich ist, dann ist das ja am Umkehrschluss, um den Missbrauch zu verweigern, faktisch ein Kontrahierungszwang für den Marktbeherrscher. Also der Marktbeherrscher müsste quasi, um den Missbrauch zu verweigern, einen Vertrag abschließen oder Zugang gewähren gegenüber Dritten, die er ja vielleicht gar nicht kennt oder denen er vielleicht ja gar keinen Zugang gewähren möchte. Das ist natürlich schwierig mit Blick auf die Privatautonomie. Das heißt, die Anforderungen hängen hoch, weil das ein schwerwiegender Eingriff ist in die Handlungsfreiheit. Und da wurde gesagt, naja, deshalb muss es unerlässlich sein für den Wettbewerb auf dem nachgelagerten Markt, weil er andernfalls ausgeschlossen wäre, dass man eben Zugang zu dieser Infrastruktur bekommt. Und hier weicht der EuGH jetzt davon ab, nach den Schlussanträgen, und zwar mit der Begründung, dass er sagt, naja, das sei hier vielleicht deshalb anders zu bewerten, weil diese Infrastruktur, um die es hier geht, diese Templates, von vornherein so entworfen worden sind, dass sie an Dritte bereitgestellt werden. Es geht also gerade nicht um eine Infrastruktur, die ein Marktbeherrscher, ein Unternehmen für sich selbst entwickelt oder allein für sich selbst entwickelt und aufgesetzt hat. Und offensichtlich ist dann in diesem Fall der Eingriff nicht ganz so schwerwiegend, weil es ja quasi von vornherein so aufgesetzt war, dass es an Dritte geöffnet wird. Und dementsprechend sind dann auch, so kann man es denke ich sagen, die Zugangsvoraussetzungen hier niedriger. Es kommt nämlich nicht darauf an, dass es unerlässlich ist, ob Zugang gewährt wird oder nicht. Das war der wesentliche Punkt, also quasi die Abkehr von der Bronner Entscheidung in dieser Sache. Und die weiteren Fragen beschäftigten sich dann mit anderen Fragen, wann der Leistungswettbewerb beschädigt sein könnte, welche Anforderungen da gelten und von der Wettbewerbsbehörde zu erbringen sind.
Okay, das heißt, also ich verstehe es jetzt so, dass Bronner zwar nicht über den Haufen geworfen wird, sondern grundsätzlich weiterhin gelten würde. Allerdings, wenn jetzt die Central Facility darauf angelegt ist von vornherein, dass der Zugang auch anderen gewährt wird, dann kommt es nicht auf die Unerlässlichkeit an, sondern es gelten niedrigere Schwellenwerte sozusagen.
Ja, also ich denke, so kann man es zusammenfassen. Genauso würde ich das auch sehen. Es ist keine generelle Abkehr von dieser Rechtsprechung, so habe ich es, also von der Bronner Rechtsprechung, so hätte ich es jedenfalls nicht verstanden, sondern es kommt eben darauf an, ist das eine Infrastruktur für mich selbst oder setze ich die quasi für andere von vornherein auf, für die Benutzung durch Dritte.
Okay, und was würdest du jetzt für die Praxis daraus ziehen, aus dieser Entscheidung?
Na, ich denke, man muss ein bisschen abwarten, aber gerade so im Kontext von digitalen Produkten, von Marktplätzen, von Schnittstellenlösungen muss man vielleicht darauf achten, ob vielleicht auch Bewerberansprüche, sage ich jetzt mal, also Ansprüche durch Dritte, vorausgesetzt natürlich, man ist in einer entsprechend marktstarken Stellung, dass die vielleicht früher möglich sind als bisher, so nach der Bronner Linie gedacht.
Ja, super. Vielen Dank. Genau, dann würde ich sagen, wir machen weiter mit Käse. Und zwar mit der Entscheidung des EuGHs vom 8. Mai 2025, also ebenfalls eine recht neue Entscheidung. Das ist dann die Rechtssache C581 aus 23. Wiederum ein Vorabentscheidungsverfahren, vorgelegt von einem belgischen Gericht. Und in dieser Entscheidung geht es um wichtige Klarstellungen zur Gruppenfreistellung von exklusiven Gebietszuweisungen bei Alleinvertriebssystemen. Worum geht's? Vereinfacht gesagt, der Sachverhalt. Einer der Beteiligten, nämlich das Unternehmen Kono, ist Hersteller von Bemster Käse, kennen vielleicht einige. Und Kono und sein Händler Bevers Kaas haben vereinbart, dass Bevers Kaas in Belgien ein Alleinvertriebsrecht für Bemster Käse hat. So, das bedeutet, alle anderen Händler von Bemster Käse oder Abnehmer von Kono sollen nicht nach Belgien aktiv verkaufen können. Das Problem war jetzt hier, dass dieses Alleinvertriebsrecht von Bevers Kaas zwar zwischen Kono und Bevers Kaas vereinbart wurde, allerdings nicht ausdrücklich mit den anderen Händlern von Kono. Und dann gab es dann diesen Händler, ich nenne ihn mal A, der hat ebenfalls nach Belgien verkauft. Und das fand natürlich Bevers Kaas gar nicht so gut und wollte sich dann dagegen wehren und hat gesagt, hier ist mein Alleinvertriebsrecht verletzt und hat sich dann an ein belgisches Gericht gewandt. Und Händler A ist hingegen der Auffassung, dass es hier um ein unzulässiges Wiederverkaufsverbot geht im kartellrechtlichen Sinne und dass es deshalb auch nicht gültig wäre in diesem Verhältnis. Ja, und das Berufungsgericht hat dann letztendlich dann dem EuGH verschiedene Fragen vorgelegt.
Ja, genau. Ja, okay, also das klingt schon mal gut. Alleinvertrieb, exklusiv zugewiesene Gebiete, ist natürlich ein sehr spezielles Thema. Magst du es vielleicht gerade nochmal kartellrechtlich einordnen?
Genau, also grundsätzlich muss man ja sagen, dass die Gewährung eines Alleinvertriebsrechts zugunsten eines Abnehmers, also wenn das ein Hersteller mit einem Abnehmer sozusagen vereinbart ist, dann ist es erstmal grundsätzlich eine Wettbewerbsbeschränkung im Sinne des Artikel 101 AEUV. Allerdings, das hattet ihr ja auch schon mal erwähnt, gibt es die sogenannte Vertikal-GVO, also die Gruppenfreistellungsverordnung, die halt sich mit vertikalen Vertriebsbeziehungen beschäftigt, eben auch hier Abnehmer- und Lieferantenbeziehung. Und wenn dieser Anwendungsbereich eröffnet ist, da insbesondere wenn die Marktanteile nicht höher als 30% liegen, dann kann es sein, dass so eine Alleinvertriebsvereinbarung durchaus freigestellt ist und dann eben nicht unter das Kartellverbot fällt. Und genau in diesem Kontext steht diese Entscheidung, die beschäftigt sich damit. Man muss allerdings noch darauf hinweisen, dass sich die Entscheidung mit der alten Vertikal-GVO beschäftigt. Und seit 2022 gilt da die neue Vertikal-GVO, nämlich die VO 2022 720. Da gibt es zwar einige Unterschiede, auf die müssen wir jetzt hier aber nicht eingehen. Das wäre, glaube ich, Stoff für eine eigene Podcast-Folge. Aber das ist ja auch nicht relevant, weil es im Kern eben auch schon unter der alten und der neuen Vertikal-GVO die gleichen Themen gibt. Ja, in diesem Kontext zumindest. Insofern gilt das Urteil auch für die neue Vertikal-GVO.
Cool, danke.
Ja, und dann natürlich, was hat der EuGH denn jetzt gesagt? Also zunächst hat er klargestellt, dass ein Alleinvertriebsrecht quasi zwei Seiten hat. Zum einen gewährt natürlich der Hersteller oder Lieferant seinem Abnehmer ein exklusives Recht. Übrigens nach der neuen Vertikal-GVO kann man das in einem Alleinvertriebssystem auch mit bis zu 5 Abnehmern machen. Mhm. Das ist an dieser Stelle eine Neuerung gegenüber der alten Vertikal-GVO, zumindest ausdrücklich. Die zweite Seite der Medaille ist aber, und das sagt der EuGH hier ausdrücklich, dass natürlich der Hersteller auch dann die Pflicht hat, diesen Abnehmer, mit dem er das Alleinvertriebsrecht vereinbart hat, davor zu schützen, dass andere Unternehmen dieses Gebiet liefern. Das heißt, hier müsste eigentlich, unterstellt das Recht wäre wirksam, hätte der Hersteller Bevers Kaas davor schützen müssen, dass Händler A jetzt nach Belgien liefert.
Ja.
So. Und natürlich kann man da eine vertragliche Vereinbarung zu finden, indem man jetzt zum Beispiel sagt, das hätte der Hersteller mit dem Händler A ausdrücklich im Vertrag festgelegt. Das ist aber nur eine Möglichkeit. Man kann es durchaus auch sozusagen über zwei übereinstimmende Willenserklärungen machen. Ne? Das heißt, man kann das aus dem Verhalten der Parteien gegebenenfalls schließen. Mhm. Allerdings ist das natürlich ein bisschen kompliziert in der Praxis und das hat der EuGH in der Superbock-Entscheidung auch schon gesagt, aus Juni 2023, können wir gerne in den Shownotes mal verlinken. Da hat er auch schon festgestellt, dass es hier letztendlich um Fragen des nationalen Beweisrechts sozusagen gibt, weil es da keine unionsrechtliche Regelung gibt. Hier in der Entscheidung neu ist jetzt die Konkretisierung, was es eigentlich genau braucht, um eine Alleinvertriebsvereinbarung sozusagen zu vereinbaren, wenn wir keine ausdrückliche vertragliche Regelung haben. Mhm. Nämlich einerseits die Aufforderung seitens des Herstellers an die anderen Händler, in diesem Fall nicht nach Belgien zu liefern. und andererseits aber auch die Zustimmung der anderen Abnehmer, das nicht zu tun. Mhm. So, und dann sagt der EuGH, hier ist Auslegungssache und das muss das nationale Gericht letztendlich entscheiden, gibt aber dann gewisse Hinweise, die nationalen Gerichte dann verwenden können. Und das ist hier dann auch der Kernteil dieses Urteils. So, und zum einen, die Aufforderung kann verschiedene Formen haben. Zum einen die gezielte Mitteilung an die anderen Händler, bitte nicht nach Belgien liefern. Es kann aber zum Beispiel auch ausreichen, wohl der bloße Hinweis auf die AGB, wenn es da dann drin steht. Allerdings stellt der EuGH klar, dass die stillschweigende Zustimmung lässt sich nicht schon daraus ableiten, dass es nur einen Händler gab, hier nämlich den Händler A, der nach Belgien geliefert hat oder verkauft hat, während die anderen das nicht gemacht haben. Es könnte ja genauso gut eine autonome Entscheidung der anderen gewesen sein, nicht nach Belgien zu liefern. Das heißt, daraus an sich kann man nichts ableiten. Das ist auch so ein bisschen das Thema an dieser Entscheidung. Es gibt zwar Hinweise und Indizien, aber letztendlich ist entscheidende Gesamtbetrachtung der ganzen Aspekte. Was zum Beispiel noch Indizien sind, die der EuGH hier anbringt, ist zum Beispiel, dass es nicht ausreicht, wenn der Händler A ja Kenntnis hatte von dem Alleinvertriebsrecht. Das ist lediglich auch ein Indiz. Oder eben, dass es tatsächlich eine Aufforderung gab, lässt sich auch nicht daraus ableiten, dass die anderen jetzt eben nicht dahin geliefert haben, sondern da braucht es eben die oben genannte ausdrückliche Aufforderung oder Mitteilung zumindest.
Ja, das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe und versuche mit meinen Worten zusammenzufassen, dann ist es für das Alleinvertriebsrecht in kartellrechtlicher Sicht, zumindest nach der Gruppenfreistellung durch die Vertikal-GVO, entscheidend, dass dieser Schutz des Alleinvertriebs oder dieses exklusiven Gebiets, das einem oder heute bis zu 5 Händlern oder auch dem Lieferanten selbst theoretisch zugewiesen wird, dass dieser Schutz auch wirklich aktiv erfolgt, auch gegenüber den anderen Händlern in dem Vertriebsnetz. Ist das so richtig oder ist das zu vereinfacht gesprochen?
Nee, das würde ich, genau, das hast du richtig zusammengefasst, vor allen Dingen auch erfolgen muss, würde ich sogar unterstreichen. Ne? Also der Hersteller muss halt auch gerade dafür sorgen, dass die anderen nicht liefern. Aber dann für die Frage, wenn man eben keine vertragliche Vereinbarung hat, kommt es eben nicht alleine darauf an, dass es keiner macht. Also keiner nach Belgien liefert in diesem Fall, sondern man muss wirklich dann alle Umstände des Einzelfalls betrachten. Was es natürlich dann für die Praxis schwieriger macht, wenn man so eine Regelung nicht hat. Ja, da gibt es dann die Beweisschwierigkeiten. Deshalb wäre, glaube ich, hier das Takeaway für die Praxis. Wenn man ein Alleinvertriebssystem aufsetzt, sollte man auf jeden Fall vertragliche Regelungen andenken, ja, und sich überlegen, das dann mit allen Abnehmern zu machen und eben nicht nur mit demjenigen, der das Alleinvertriebsrecht bekommen soll.
Klasse, dann super, dann ist das auch entsprechend dokumentiert und abgesichert. Okay, prima, vielen Dank. Ich glaube, das war auch nochmal ein spannendes Urteil.
Ja, okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum nächsten Kapitel, nämlich zu der Kategorie Nur Shorts an dieser Stelle.
Ja, genau, wir sprechen ja dann hier immer an dieser Stelle öfter mal über die interessanten Dinge bei der Vertragsgestaltung, über Aktuelles, über Möglichkeiten, die wir dann einfach so ganz bunt einstreuen. Und wir haben uns auch heute wieder sehr gefreut, dass ein Gast zugesagt hat, nämlich der Ronny Degert, der auch bei uns bei Nur ist. Und der wird was zu den Commercial Courts sagen. Und ich übergebe einfach mal an dich für die Vorstellung und dann kannst du mal sagen, was das so ist.
Ja, hallo und vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Mein Name ist Ronny Deger, ich bin Rechtsanwalt bei Nöhr in Hamburg, bin hier im Team Digital Business in der Einheit Commercial und wir bearbeiten hier alle möglichen Fälle des Vertragsrechts, insbesondere im Vertriebsrecht, alles entlang der Lieferkette und alles, was Unternehmen so untereinander an Verträgen brauchen. Und heute, genau, habt ihr mich eingeladen, um ein Thema zu sprechen, was eben neu ist in Deutschland. Das sind die sogenannten Commercial Courts. Und genau, ich habe hier die Ehre, das erste Mal dabei zu sein und euch oder genau Ihnen als Zuhörer einen kleinen Überblick zu geben über die rechtlichen Grundlagen und auch mögliche Hinweise zur Vertragsgestaltung. Starten wir vielleicht einfach einmal, was sind eigentlich Commercial Courts? Es ist eine Möglichkeit, die seit dem 1. April 2025 besteht. Diese wurde eingeführt durch das Justizstandortstärkungsgesetz und das Gesetz erlaubt es den Bundesländern, spezialisierte Senate an den Oberlandesgerichten einzurichten. Das sind die sogenannten Commercial Courts. Darüber hinaus aber auch die Möglichkeit, besondere Kammern an den Landgerichten einzurichten, sogenannte Commercial Chambers. Das Ziel ist es, so jedenfalls laut Gesetzesentwurf, den Gerichtsstandort Deutschland attraktiver zu machen für wirtschaftliche Streitigkeiten, auch gerade im internationalen Kontext. Schaut man sich vielleicht einmal an, was wir haben. Ich hatte es ja schon eingangs erwähnt. Es gibt eben die Commercial Courts bei den Oberlandesgerichten. Das sind eben ganz besondere Senate, die dann auch erstinstanzlich zuständig sind. Ab einem Streitwert von 500.000 Euro für zivilrechtliche Streitigkeiten. Da finden wir einen gewissen Katalog im Gesetz, im 119 BGVG. Aber das werden wir auch in den Shownotes nochmal vielleicht klarstellen, ja, wo man da entsprechend genau Hinweise findet. Die sind eben zuständig für gewisse Streitigkeiten. Ausgenommen sind auch einige Gebiete des Zivilrechts, aber grundsätzlich eben für Unternehmensstreitigkeiten. Für die Commercial Chambers hingegen, das sind besondere Kammern, die eben auf Englisch verhandeln können, und die sind nicht an diese besondere Schwelle von 500.000 Euro gebunden, wobei man da auch ein bisschen schauen muss, was eben die jeweilige Landesverordnung regelt, nach der diese Kammern eingerichtet werden, nachdem die Senate eingerichtet werden, denn da können auch eben Schwerpunkte gebildet werden. Nur mal, um so ein Gefühl zu bekommen, was wir ja eigentlich jetzt Neues haben. Was ist das Besondere eben bei den Commercial Courts? Wir haben hier eben verschiedene Möglichkeiten, um Verfahren anders zu gestalten, etwas flexibler vielleicht auch zu gestalten. Es gibt einen sogenannten Organisationstermin bei der Prozessführung, um das Verfahren zu beschleunigen. Man hat hier erfahrene, spezialisierte Richter. Und man kann eben das Ganze auch auf Englisch führen und hat die Möglichkeit für ein Wortlautprotokoll. Das sind alles Möglichkeiten, die ZPO so ein bisschen flexibilisieren. Insofern sieht man da so ein paar Vorteile. Bei den Commercial Courts haben wir zudem auch noch die Möglichkeit, dass wir eben nur eine Tatsacheninstanz haben und damit unmittelbar auch zum BGH können und damit auch zulassungsfrei zum BGH können. Das sind alles eben Unterschiede gegenüber dem klassischen Gerichtsverfahren. Die Idee ist eben, dass wir alles hier so ein bisschen effizienter und schneller gestalten können. Jetzt vielleicht der Bogen auch nochmal zur Vertragsgestaltung, denn wie kommen wir denn eigentlich dahin zu diesen Commercial Courts, zu diesen neuen Instrumenten, die der Gesetzgeber hier entworfen hat? Und da gibt es eben die Möglichkeit, das wie bisher auch per Gerichtsstandsvereinbarung zu beschließen. Es gibt, und daran kann man sich eigentlich ganz gut orientieren, und das ist sehr serviceorientiert tatsächlich von der Rechtsprechung, die sogenannte Stuttgarter Musterklausel. Auch die verlinken wir vielleicht mal in den Shownotes.
Ich glaube, das ist ganz hilfreich.
Genau. Stuttgarter Musterklausel, okay. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da hat das Oberlandesgericht in Stuttgart uns eine Klausel vorgelegt, wie man es machen kann. Natürlich nicht machen muss, wir sollen ja auch noch was zu tun haben. Aber das gibt doch schon mal so eine Idee, was man alles reinzuschreiben hat. Mit Blick auf die Streitwertgrenzen, mit Blick auch auf eine mögliche Verfahrenssprache, dass man das bereits alles in den Vertrag anlegt. Alternativ kann man sich natürlich auch immer noch nachträglich rügellos einlassen. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, um dahin zu kommen. Es geht sogar auch, dass man ganz normal, sage ich mal, beim LG startet, ganz herkömmlich, auch bei keiner Commercial Chamber, und dann sich auch noch drauf verständigt, zum Commercial Court zu bekommen, wenn man vielleicht das Verfahren beschleunigen mag. Einige Vorteile hatte ich ja jetzt eingangs schon genannt. Woran man sich, glaube ich, hat messen lassen muss, am Ende so ein bisschen die Schiedsgerichtsbarkeit, und da möchte der Gesetzgeber aber dem Ganzen auch so ein bisschen Konkurrenz machen. Wenn man das vielleicht mal vergleicht, Commercial Courts sind und bleiben staatliche Gerichte. Sie sind damit auch öffentlich. Es gibt Möglichkeiten zum Geheimnisschutz. Das gibt es jetzt generell in der ZPO, auch außerhalb der Commercial Courts. Aber wir sind eben in öffentlichen Verfahren, Schiedsverfahren können wir nun mal vertraulich führen. Auch die Richterwahl ist natürlich im Schiedsverfahren frei, bei Commercial Courts immer noch natürlich durch den Geschäftsverteilungsplan bestimmt. Commercial Courts können aber natürlich günstiger sein und vielleicht auch möglicherweise ein schnelleres Instrument sein, um hier Recht zu bekommen, mit Blick auf den verkürzten Rechtsweg. Nur eine Tatsacheninstanz, vielleicht auch ein zweischneidiges Schwert für manchen, aber Es ist zu bedenken, was man natürlich auch immer bedenken muss, ist die internationale Vollstreckbarkeit des Ganzen. Ein Schiedsurteil kann man gegebenenfalls einfacher vollstrecken als ein staatliches Urteil, jedenfalls außerhalb der Europäischen Union, Stichwort New York Convention. Insofern, wenn man für dieses neue Instrument schon mal versucht, ein kleines Fazit zu ziehen, ist es schwierig, ehrlicherweise. Wir haben es eben erst seit April diesen Jahres. Ja. Es gibt bisher 9 Stück, die eingerichtet sind oder einzurichten sind. Man muss eben auch dabei darauf achten, dass es eben Spezialzuständigkeiten gibt in den Ländern, zum Beispiel auch in Bremen Zuständigkeiten für Weltraumrecht oder auch in Berlin für Architektenrecht. Also da muss man schon schauen, ganz genau, wenn man einen Vertrag draftet, wo möchten wir eigentlich damit hingehen? Und da muss man eben auch entsprechend in die Landesjustizverordnung hineinschauen. Deswegen, man muss genau schauen, was hat man überhaupt? Wenn man vielleicht ein Anlagebauprojekt hat, kann es sich anbieten, wenn man nicht zur Schiedsgerichtsbarkeit möchte. Wenn man internationale Handelsverträge hat, die man eher innerhalb der Europäischen Union vollstrecken wird, sofern es zu einem Urteil kommt, dann kann sich sowas anbieten. Natürlich auch für rein innerdeutsche Beziehungen, Lieferbeziehungen, wo man eben nicht zum Schiedsgericht möchte, sondern auch doch in seiner heimischen Gerichtsbarkeit bleiben möchte. Das ist so vielleicht mal ganz grob der Überblick zum Thema Commercial Courts, aber genau, sicherlich können wir da auch noch über einige Details sprechen.
Ja, aber erstmal vielen Dank, ja, für den Überblick. Ich glaube, das war schon sehr interessant und auch lehrreich. Und es gibt so einen bestimmten Blick drauf, dass eben, ja, um es mal verkürzt zu sagen, vielleicht die Gerichte durch solche Klauseln in bestimmten Fällen oder der Rechtsweg effizienter gemacht werden kann, wenn es eben zu den Bedürfnissen der Parteien passt im Vertrag. Kann man das so sagen? Würdest du das so mitgehen?
Genau. Also ich glaube, da müssen wir verschiedene so Boxen aufmachen und gucken, passt das? Wollen wir überhaupt zum staatlichen Gericht, weil es da vielleicht Bedürfnisse gibt, dass man da ein größeres Vertrauen hat, möglicherweise auch die Kosten im Rahmen halten möchte, obwohl man größeres Projekt hat oder größere Streitigkeiten. Deswegen, und natürlich auch genau, wenn man drauf setzt, dass man hier wirklich vielleicht erfahrene OLG-Richter hat und deren Expertise auch schätzt und dann direkt so einen Schwerpunktsenat auch anwählen kann, dann ist das natürlich vielleicht eine interessante Sache. Man weiß, da sitzen Experten im Bankenrecht, im Architektenrecht oder auch vielleicht gerade für maritime Streitigkeiten in Bremen oder in Hamburg.
Oder Weltraumrecht
eben.
Bietet es sich denn an, solche Klauseln dann jetzt grundsätzlich in alle Verträge einzubauen? Oder würdest du sagen, ja, da sollte man eher nochmal zurückhaltend sein, die Option zu haben, ist zwar nett, aber auch nicht immer ein Vorteil?
Ja, also man sollte es auf jeden Fall bei der Beratungspraxis mit berücksichtigen. Das ist wichtig bei jedem, also jeder Vertrag ist ja sowieso nicht dafür geeignet. Wie gesagt, wir haben erstmal diese Schwelle 500.000. Wir können natürlich zu diesen Commercial Chambers gehen, wenn wir da drunter liegen, vor den Landgerichten. Und da kann es natürlich interessant sein, wenn wir eben auch gerade Parteien haben, die aus dem europäischen Ausland kommen, also aus EU-Staaten kommen, die dann nicht unbedingt das Verfahren mit, wenn es denn zum Verfahren kommt im Streitfall, das Verfahren dann auf, dann haben wir ja die Möglichkeit, das Verfahren auf Englisch zu führen. Das kann natürlich schon ein gewisser Vorteil sein und auch nett sein für die Parteien. Also so nice to have dann. Das bringt uns natürlich noch nicht diese ganzen Beschleunigungsmöglichkeiten wie beim Commercial Court, aber immerhin ist es ja doch so ein Stück weit Internationalisierung. Also ich meine, wenn man dann schon zum staatlichen Gericht geht, könnte man auf jeden Fall drüber nachdenken, die Commercial Chamber anzuwählen.
Ja, okay. Also ich glaube, das war jetzt doch mal wieder ein gelungener Einblick so in die Möglichkeiten bei der Vertragsgestaltung und was es auch noch für Neuerungen vielleicht auf dem Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit gibt und dem Rechtsweg und was dann eben auch bei den Parteien liegt. Also herzlichen Dank, dass du da warst und vielen Dank für den Einblick. Die Shownotes werden dann auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen interessant mit der Stuttgarter Musterklausel und vielleicht noch mit weiteren Infos. Ja. Bastian, ich glaube, die Leute können sich an uns wenden oder wenn es Kritik gibt oder Anmerkungen.
Ja, natürlich. Ihr könnt euch immer sehr gerne per Mail an uns wenden. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr eine kurze Bewertung da lasst hier in dem Podcast. Und natürlich auf keinen Fall vergessen, den Podcast zu abonnieren, damit ihr in Zukunft keine Folgen mehr verpasst. Und ja, wir freuen uns, wenn wir euch dann hier bald wieder begrüßen dürfen bei uns bei Vertriebskartellrecht to go.
Super. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, ciao.